Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Kinder haben ja eine oft sehr charmante Art, einen in ganz liebenswerter Offenheit auch mit den unangenehmen Dingen des Lebens zu konfrontieren. Zum Beispiel mit dem Älterwerden. Ich erinnere mich, es ist schon eine ganze Reihe von Jahren her und ich war damals, würde ich sagen, wirklich noch ein ziemlich junger Spund, habe ich gedacht. So, nun habe ich eine Kinderstunde gemacht drüben im Gemeindehaus und es war die Geschichte von Abraham dran. Und ich begann, das so ein bisschen bildhaft auszuschmücken. Ich sagte, dass das ein ganz alter Mann war, schon mit einem langen Bart. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr, dieser Abraham, der war sehr, sehr alt. Man könnte sagen, der war uralt. Daraufhin, so ein kleiner Knirps, 5 Jahre alt, sagt, ungefähr so alt wie du? Da war ich doch perplex. Also, wenn man in jungen Jahren schon als so alt angeredet wird, was sollte das denn jetzt erst sein? Also, wir merken alle, wir werden älter. Und wenn dich jemand anredet, na, wie geht's, altes Haus, wie unser Thema ist, dann steckt da einerseits ja ein Ausdruck kumpelhafter, freundschaftlicher Verbundenheit. Aber es schwingt doch auch ganz leise die Erinnerung mit, dieser zarte und leise Hinweis, dass man ja auch nicht jünger wird. Wussten Sie, wusstet ihr, dass Paulus uns ganz genauso anreden könnte? Mensch, du altes Haus! Er bezeichnet unser Leben tatsächlich mit diesen Worten. Er bezeichnet unseren Körper mit den Worten Haus oder Hütte. Ein Haus, das irgendwann einmal baufällig wird und am Ende abgebrochen wird. Aber keine Sorge, wir werden dann nicht obdachlos, so sagt Paulus, sondern es ist eigentlich dann nur ein Umzug. Ein Umzug in ein neues Zuhause. Hören wir Gottes Wort, den Predigttext für heute, aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 10. Und ich lade Sie ein, zur Ehre Gottes aufzustehen, wenn es möglich ist. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. So sind wir denn alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, sind wir noch fern von dem Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Aber wir sind getrost und haben viel mehr Lust, diesen Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Herr, segne du dein Wort an uns. Amen. Mensch, du altes Haus. So möchte ich mal den ersten von zwei Teilen überschreiben. Mensch, du altes Haus. Paulus vergleicht also uns und unseren Körper mit einem alten Haus. Und ich finde es so schön, der liebe Roger hat auf unserer Homepage so ein schönes altes Haus gefunden. Jo, das sieht wirklich alt aus, aber auch schön irgendwie. So ein altes Fachwerkhaus. Der Mensch ist ein altes Haus, egal wie alt er eigentlich ist. Und wenn wir sagen, wie geht's, altes Haus? Dann machen das manchmal auch junge Leute schon. Und Paulus sagt, wenn unser irdisches Haus einmal abgebrochen wird, also das zeigt schon, dass das Haus unseres Lebens eben nicht für immer bestehen bleibt. Irdisch, sagt Paulus. Und irdisch, das meint eben hier nicht nur unser Leben hier auf der Erde, sondern dieses Wort irdisch steht zugleich auch für Zerbrechlichkeit. Für Zerbrechlichkeit, denn man kann dieses Wort irdisch auch so übersetzen, es ist im Grunde aus Erde, aus Ton. Unser irdisches Haus, unser irdisches Leben steht buchstäblich auf tönernen Füßen. Und weil es so zerbrechlich, so vergänglich ist, schiebt Paulus gleich nach, es ist eigentlich gar nicht so recht ein Haus, sondern im Grunde eher eine Hütte. Ja, im Griechischen, wörtlich steht da sogar Zelt. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz zutreffende Beschreibung unseres Lebens. Es ist nicht unbedingt eine Abwertung unseres Lebens hier auf der Erde, denn man kann es sich eben auch in diesem vergänglichen Lebenshaus ja richtig schön gemütlich machen und man kann auch in einem Zelt gute Zeiten haben. Wir haben es ja selber mal erlebt vor über 10 Jahren in unserem Martinszelt und nicht umsonst fahren viele Leute gerne zum Campen. Zum Zelten, weil sie das lieben. Und das ist schön. Wir dürfen also auch in unserem vergänglichen, vorübergehenden Haus, unserer Hütte, unserem Zelt das Leben genießen. Das ist gut. Das Gute, was Gott uns schenkt, das dürfen wir wirklich genießen. Aber dabei uns immer wieder bewusst machen, es ist nicht für die Ewigkeit. Es ist vielmehr nur eine Art Hülle. Und das war für mich ein Aha-Erlebnis, als ich das so ein bisschen recherchiert habe. Etymologisch, unser deutsches Wort Haus, das ist verwandt mit einem anderen Wort, klingt fast ähnlich, mit Haut. Haus und Haut haben dieselbe Wurzel. Im Althochdeutschen. Was bedeutet das? Haus und Haut bedeutet ursprünglich das Bedeckende, das Umhüllende. Also unser Körper ist sozusagen eine Hülle. Für was denn? Für unser inneres Wesen, für unsere Seele. Das muss man unterscheiden. Bitte, das heißt nicht, dass der Körper dadurch wertlos wird oder unbedeutend. Das ist ein großer Irrglaube, vor allen Dingen in der Philosophie seit Platon. Da hat man Körper und Seele so voneinander getrennt, dass man gesagt hat, von Platon her inspiriert, ja, der Körper, das ist alles unerheblich. So dass die Seele, das ist das Einzige, was zählt. Und dadurch wurde der Körper dann auch als wertlos gesehen und teilweise verachtet. Daraus kommt übrigens in der frühen Kirche und teilweise lange Zeit in der katholischen Kirche eine gewisse Leibfeindlichkeit. dass man alles gesagt hat, ach, das hat alles nichts mit Gott und dem Glauben zu tun, der Körper, die Sexualität und all das. Nein, das ist alles nicht so entscheidend, die Seele ist alleine wichtig. Nein, so ist es nicht. Die Bibel sagt uns, Körper und Seele sind eine Einheit und beides kommt von Gott und beides ist wertvoll. Aber der Unterschied liegt darin, der Körper ist vergänglich. Der Seele schenkt Gott ewiges Leben, dann in einem neuen Körper. Also ich denke, es ist ein großes Geschenk, dass wir auch unseren Leib haben. Mit allen Gefühlen und Sinnen, mit allem Schmecken und Sehen, mit Lust und Liebe. Aber diese Haut, dieses Haus, dieses Zelt hält nicht und bleibt nicht. Es ist empfindlich, zerbrechlich, vergänglich, wird abgebrochen, wie es hier heißt bei Paulus. Deswegen jetzt mal ein anderes Bild, wo so eine Hütte dann doch schon etwas in die Jahre gekommen ist. Und wenn dieser Tage die Corona-Pandemie wieder so sehr in den Fokus tritt, die Zahlen so dramatisch steigen, dann steigt auch die Angst. Und wir werden massiv erinnert, wie zerbrechlich unser Leben ist. Und da gibt es nichts dran zu rütteln, nur an unserem Lebenshaus wird gerüttelt. Aber ja nicht erst seit Corona. Denken wir doch, wie erbarmungslos der Krebs etwa das Leben von Menschen treten kann oder ein Herzinfarkt oder auch ein Unfall von einem Augenblick auf den anderen ein Leben zerstören kann, ein Haus abreißen kann. Wir haben, so sehr wir uns an hohe Lebensalter gewöhnt haben, kein Anrecht darauf, alt zu werden. Wo steht geschrieben, dass das unser Recht ist, 90 Jahre alt zu werden oder älter? Und so kann ich das schon gut nachempfinden, was Paulus dann in Vers 4 sagt. Wir haben es eben gehört. Er sagt, solange wir hier in dieser Hütte, in diesem Zelt, in diesem Leben sind, seufzen wir und sind beschwert. Wenn man schwerkranke Menschen sieht und vor allem auch ihre Angehörigen, dann weiß man, was das bedeutet. Solange wir in dieser Hütte, in diesem vergänglichen Leib sind, seufzen wir. Wie viele Seufzer und Stoßseufzer, wie viele Tränen und Trauer, wie viele Zweifel und auch Verzweiflung, wie viel Anfechtung und Anklage während so einer fortschreitenden Krebserkrankung etwa. Manchmal vielleicht nur innerlich, wenn man nach außen hin stark sein will. Aber manchmal verlassen einen die Kräfte und man kann nicht mehr stark sein. Es ist gut, auch wenn es weh tut, dass Paulus hier so offen und schonungslos über unsere Situation redet. Und was unser altes Haus, Körper, Leib betrifft, da gibt es tatsächlich keinen Unterschied zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen, zwischen Christen und Nichtchristen. Da hat man als Christ keinen Schutzbrief, keine Versicherung gegen Krankheit, Zerbrechlichkeit und Leid. Manche haben so den Eindruck, wenn sie zum Glauben gekommen sind und wenn sie treu Jesus nachfolgen, ja, dann wird Jesus schon darauf aufpassen, dass ich nie schlimm krank werde oder keinen schlimmen Unfall erlebe. Wir dürfen ihn darum bitten, keine Frage, aber letztlich ist es sein Wille, der geschieht. Und da müssen auch Christen manchmal hindurch. Aber der große Unterschied ist doch, wir Christen haben eine Hoffnung, die stärker ist als die Zerbrechlichkeit unseres Lebenshauses. Und so ist es gut, dass der Apostel hier nicht stehen bleibt, sondern dass da eine großartige Hoffnung aufkommt, eine, ja, mehr als eine Hoffnung, auch eine Gewissheit, eine neue Perspektive von einem Neubau, einem himmlischen Neubau. Manchmal lässt der alte Bau erahnen, was da mal gestanden ist und was auch mal wieder werden könnte. Sehen wir mal das Bild von einem alten, zerfallenen Haus. Aber doch, da muss mal eine große Pracht gewesen sein, wie auch in unserer Welt. Bei aller Vergänglichkeit, bei aller Zerstörung, bei allen Kriegen, bei allem Terror, wir sehen doch, wenn wir genau hinschauen, noch eine Ahnung von dem, wie das ursprünglich mal war, als Gott sie geschaffen hat. Die Schönheit, den Glanz, den kann man erahnen. Und das wiederum ist so ein leiser Hinweis auf das, was auch einmal kommen kann. Der himmlische Neubau. Also wenn ein altes Haus baufällig wird, dann kann man ja das eine oder andere renovieren und reparieren. Und das ist schon enorm, wie manche Leute alte Häuser wieder zusammenflicken. Ich habe gehört, mein Vorvorgänger Pastor Eisenburger war da auch so ein Meister drin. Der hat da alles, was irgendwie ging, dann und was nicht gepasst hat, hat er passend gemacht, irgendwelche Fenster billig aufgekauft und dann so zurechtgestutzt, dass es irgendwie reingepasst hat. Und wenn nun das Fenster zu groß war für die Mauer, dann wurde eben die Mauer noch größer, das Loch in der Mauer noch größer gemacht. So konnte er das. Und ich finde ganz stark, was man auch beim Haus unseres Körpers hinkriegt, was die moderne Medizin da schafft, das ist schon enorm viel. Da kriegt der eine ein neues Knie, der andere eine neue Hüfte, manch einer sogar ein neues Herz. Bei manch einem würde man sich wünschen, ein neues Hirn würde auch gut tun. Aber nicht alles lässt sich austauschen. Jedenfalls ist es doch schön, wie viel man reparieren kann und renovieren kann im Haus unseres Lebens. Doch all diese Reparaturen, diese Operationen sind doch auch nicht für die Ewigkeit. Und bei Häusern ist es so, irgendwann stellt man fest, die Bausubstanz ist so marode geworden. Da hilft nur noch abreißen und neu bauen. Freunde von uns haben sich ein altes Haus gekauft, aber eigentlich hat es ihnen mehr das Grundstück angetan. Und als sie dann, nachdem sie das alles hatten, nochmal richtig genau hingeguckt haben, haben sie gemerkt, ups, was wir uns dachten, das Haus zu renovieren, das wird nichts. Und dann kam die Abrissbirne und das ganze Ding wurde platt gemacht und ein Neubau musste her. Aber Paulus sagt, genau das passiert auch bei unserem Leben. Es gibt dort die Möglichkeit und die Hoffnung, in einen Neubau einzuziehen, wenn unser altes Lebenshaus abgerissen wird. Und darauf kann man sich doch freuen. Was ist das für eine Perspektive? Mir tun die Menschen leid, die im Moment solche Perspektiven nicht haben in ihrem irdischen Leben. Denken wir an die Flüchtlinge, die in Zelten leben müssen. Also, das ist schon eine ganz schwierige Sache. Ich war tief bewegt vor etwas über einer Woche, da hat Insa Rentl in der Knautschzone einen Vortrag gehalten. Da war ich dabei gewesen. Das hat mein Herz berührt. Insa Rentl erzählte davon, wie sie einen Monat lang auf diesem großen Flüchtlingscamp auf der Insel Lesbos, in diesem Flüchtlingscamp gearbeitet hat. Und dann hat sie uns Bilder gezeigt, wie da diese Menschen in Zelten, regelrecht in Zelten hausen, manchmal achtköpfige Familien oder mehr in einem relativ kleinen Zelt. Und sie sagt, ja, ich war im September da, da waren die Temperaturen noch warm. Aber im Winter, wie wird das sein? Und die Leute werden dann immer noch in diesen Zelten sein. Aber ich frage mich, ob es nicht auch im übertragenen Sinn Menschen gibt, die ihr ganzes Leben nur in solchen Zelten hausen, ohne Blick auf ein ewiges Zuhause. Nochmal kurz zu den Flüchtlingen auf Lesbos. Fällt mir gerade eine herzliche Einladung. Die Insa Rendl wird das auch bei einem Bildvortrag am 2. Dezember im Gemeindehaus auch davon berichten. Jeder, der möchte, ist herzlich eingeladen. Klammer zu. Aber wie ist das, wenn man so sein ganzes Leben so verbringt, als ob man im Grunde immer nur im Zelt ist, als ob man keine Hoffnung hat auf eine himmlische Heimat? Ich stelle mir das schrecklich vor. Millionen fragen nicht nach dem Himmel, ihnen ist Gott egal. Sie denken, doch, es ist dann eh alles aus und vorbei. Oder sie leben ihr Leben und kümmern sich kein bisschen um Gott und hoffen, falls es doch einen Gott gibt, ach, dann wird er schon ein Auge zudrücken und mich zu sich lassen. Wie leichtsinnig, wie perspektivlos und wie falsch. Paulus hat es, und das ist übrigens auch unser Wochenspruch für die neue Woche, in unserem Predigttext steht es, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Jeder, egal ob man an ihn glaubt oder nicht, wir alle treten vor den Richterstuhl. Und dann ist es gut, die Perspektive Ewigkeit zu haben, dass wir wissen, wohin die Reise geht, dass wir Jesus haben. Und mit Jesus haben wir den Himmel. Was ist das für ein Vergleich, so ein altes, baufälliges Haus? Und wenn man dann anstelle dessen dieses hier hätte, wow, das ist ein Unterschied, oder? Da würde man doch gerne umziehen. So ein bisschen ein kleines Paradies. Und Jesus sagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Mein Vater hat die beste Villa, die ihr euch vorstellen könnt. Da ist das hier ein Dreck dagegen. Das ist das Allerschönste, was es gibt, was euch da erwartet. Also macht euch auf den Weg. Und Paulus beschreibt das so. Wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Und deswegen hat er so eine große Sehnsucht, dahin zu kommen. Vers 2, ja, darum seufzen wir auch und sehnen uns danach. Er sagt sogar, wir sind getrost und haben viel mehr Lust, diesen Leib zu verlassen und daheim zu sein in dem Herrn. Also, ich sage ganz ehrlich, ich kann diese Sehnsucht nicht immer so nachempfinden, weil ich auch ganz gerne hier auf der Erde lebe. Und es war für mich schon ein kleiner Schreck, es ist auch schon viele Jahre her, am Frühstückstisch, eins unserer Kinder war damals so 4 Jahre vielleicht alt oder 5 und sagte dann so in der kindlichen Unbefangenheit, Papa, ich möchte jetzt bald sterben. Schock. Meine Frau und ich, wir gucken uns an. Wie kommst du denn darauf? Geht's dir nicht gut? Fühlst du dich nicht wohl? Doch. Aber im Himmel muss es doch noch viel, viel schöner sein. Und da habe ich gedacht, ja, irgendwie hat es recht, dieses Kind. Und trotzdem habe ich ihm dann gesagt, nun pass mal auf, ja, im Grunde stimmt das. Im Himmel ist es noch viel, viel schöner. Aber jetzt denk auch mal an Mama und Papa. Wenn du uns schon so früh verlassen solltest, dann wären wir doch hier sehr traurig. Also bleib noch bei uns. Ja, das konnte unser Kind dann auch verstehen. Aber es ist doch eine Wahrheit daran. Im Himmel ist es noch viel, viel schöner. Und trotzdem, trotzdem hängen wir an diesem Leben, das ist doch auch verständlich. Zumindest solange es einem gut geht, gesundheitlich und auch sonst. Aber wenn es hart auf hart kommt, wenn die Zeltwand unseres Lebens Risse bekommt, wenn die Kälte uns beißt und die Schmerzen unerträglich werden, dann können wir wie Paulus diesen Trost haben. Da ist eine Heimat, ein himmlischer Neubau, der nicht mehr zerbrechlich ist, der herrlich ist, ohne Schmerzen und Tränen. Und da kann man dann schon Sehnsucht nach der Heimat bekommen. Lassen wir uns diese Hoffnung nicht madig machen von Leuten, die uns einreden wollen, ach, das ist doch alles billige Vertröstung, was die Christen da erzählen. Ach, vom Tod ist noch keiner zurückgekommen. Da kennt sich keiner aus. Das ist doch Volksverdummung. Heinrich Heine dichtet, das Eierpopeia vom Himmel, womit man einlullt, wenn es weint, das Volk den großen Lümmel. Nein, nein, liebe Gemeinde, das ist kein Eierpopeia. Und es stimmt auch nicht, wenn gesagt wird, da kennt sich keiner aus, vom Tod ist noch keiner zurückgekommen. Nein, Jesus kennt sich aus und er ist zurückgekommen vom Tod. Und das gibt Kraft für dieses Leben, auch für die Zeiten des Leidens und der Krankheit. Für Paulus ist ganz klar, wenn man diese Zukunftsperspektive hat, wenn man den Himmel im Herzen hat, dann hat das Auswirkungen schon hier auf dieses Leben und unser Verhalten hier in dieser Welt. Vers 9, darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind, also im Himmel, oder schon jetzt hier noch in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen, dass wir so leben, dass Gott sich darüber freut. Also unser Leben soll etwas davon ausstrahlen, dass wir diese Zukunft haben. Wir wollen Gott wohlgefallen. Nicht, dass es uns geht wie dieser Obdachlosen. Ich habe vor einiger Zeit davon in der Zeitung gelesen und da stand da in dem Artikel unter der Überschrift »Ahnungslose Millionärin lebt als Obdachlose«. Das hat mich neugierig gemacht und da stand dann darunter, eine Multimillionärin in der Slowakei hatte jahrelang ahnungslos als Obdachlose gelebt. Die 73-Jährige hatte erst kürzlich erfahren, dass sie rechtmäßige Besitzerin eines 80.000 Quadratmeter großen Grundbesitzes in der lukrativen Tourismusregion Hohen Tatra ist. Sie ist Alleinerbin, der Wert des Grundstücks wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt. Dolle Sache. Aber das ist doch ein Ding, da hat man ein Riesengrundstück, womöglich mit Häusern und Villen und lebt als Obdachlose. Ob es uns manchmal ähnlich geht? Da haben wir eine wunderbare Heimat, einen Grundbesitz im Himmel, einen himmlischen Neubau und wir sträuchen so oft durch dieses Leben wie obdachlos, orientierungslos, mutlos, hoffnungslos. Paulus ist ganz anders. Er sagt, solange ich hier bin auf dieser Erde, da will ich die Zeit auskaufen, da will ich so leben, dass Gott sich drüber freut, dann will ich meinem Nächsten dienen. Direkt vor unserem Predigtext schreibt er, und damit schließe ich, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Amen.